Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Wozu es führt, wenn Menschen ihre Vernunft verkümmern lassen und nur noch ideologisch agieren, machten die Feuilletons der Woche anschaulich. Musik aus Israel verhindern, egal von wem vorgetragen, was soll das bitte sonst sein, wenn nicht Antisemitismus? Fragte Holger Kreitling in der Welt rhetorisch und meinte die gescheiterte Forderung einiger pro-palästinensischer Demonstranten, Israel beim Eurovision Song Contest auszuschließen. Die Polizei hat pro-palästinensische Protestcamps an deutschen Universitäten geräumt. Dieses Vorgehen kritisierten einige Dozenten in einem offenen Brief. Diese Dozenten wiederum kritisierte in der Frankfurter Allgemeinen Jan Thiessen, Juraprofessor an der Berliner Humboldt-Universität. So behaupten die Unterzeichner, die Grundrechte der Versammlungs- und Meinungsfreiheit erlaubten Proteste bis hin zur Besetzung von Universitätsgelände, schrieb Thiessen und widersprach, indem er fragte, wie lange soll eine Universitätsleitung dies dulden müssen? Bis morgen? Bis zum Waffenstillstand? Bis zum Untergang Israels? Jedenfalls nicht bis zur Freilassung der Hamas-Geiseln, von denen bei den Protesten so wenig die Rede war, wie im offenen Brief der Berliner Dozenten. Die korrekte Antwort: Die Universitätsleitungen müssen Besetzungen gar nicht dulden, weil ihre wesentliche Funktion darin besteht, den Universitätsbetrieb zu sichern. Über den ideologisierten Teil der progressiven Linken sagte die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz im Gespräch mit dem Freitag: Israel wird als koloniale Macht und die Palästinenser werden als indigene Bevölkerung gesehen. Und weil die Indigenen in diesem Weltbild als moralisch höher gestellt gelten, ist das moralisch gesehen kein Krieg, der gewonnen werden kann. In der Süddeutschen schrieb Illouz: Noch nie war die Moral ein solcher Feind des Guten. Noch nie war die Moral ein solcher Feind der Literatur, konnte man denken, als man den Insider-Bericht las, den die Schriftstellerinnen und Journalistinnen Juliane Liebert und Ronja Othmann in der Zeit veröffentlichten. Es ging um Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, um Politik und nicht um Literatur, schrieben die beiden über ihre Erfahrungen als Jurymitglieder des letztjährigen Internationalen Literaturpreises, der vom Haus der Kulturen der Welt verliehen wird. Obwohl es beim Preis offiziell nur um die Qualität der Bücher gehen soll, habe ein Juror seine Entscheidung mit den Worten begründet: »Sorry, ich liebe Literatur, aber Politik ist wichtiger.« Es habe Einigkeit in der Jury bestanden, dass Peter Nadosch das beste Buch geschrieben habe. Der ungarische Autor habe aber den Preis nicht erhalten, weil er ein weißer Mann ist. Eine weiße französische Autorin sei wegen ihrer Hautfarbe von der Shortlist gestrichen worden. Eine Jurorin habe sich stattdessen für die Aufnahme des Buches einer schwarzen Autorin ausgesprochen, das vorher von der Jury als Gewaltporno kritisiert worden sei. Dieselbe Jurorin, die man leicht als die iranisch-deutsche Autorin Asal Dardan identifizieren konnte, habe zur Mitjurorin Juliane Liebert gesagt: »Du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen.« Die Entscheidung, diese vermeintlichen Vorgänge publik zu machen, nannte Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung folgerichtig. De Knipphals schrieb in der Taz, er halte die Reputation des Internationalen Literaturpreises nun für beschädigt. Und wie reagierten die anderen Feuilletonisten auf diese behauptete haarsträubende Ideologisierung bei einer Preisvergabe? Sie kritisierten Liebert und Othmann für ihren Artikel. Andreas Platthaus von der FAZ bezeichnete nicht die angeblichen Vorgänge im Haus der Kulturen der Welt als skandalös, sondern das Ausplaudern von Jurygeheimnissen. Insa Wilke warf den beiden Frauen im Freitag vor, sie würden ihre Jurykollegen diffamieren. Und auf spiegel.de bezeichnete Andreas Bernhard Liebert und Othmann als naiv. Gerecht sei es doch fast noch nie in Literaturjurys zugegangen. Da kamen beim Lesen Fragen auf. Könnte man mit einer solch defätistischen Haltung und mit der Respektierung von vertraulichen Gesprächen überhaupt noch Skandale aufdecken? Und gehen einige Feuilletonisten, vielleicht auch unbewusst, so hart mit Liebert und Othmann und so sanft mit dem Haus der Kulturen der Welt ins Gericht, weil sie ihre Chancen nicht schmälern wollen, in Zukunft wieder Jurymitglieder zu werden und oder für ihre Bücher Literaturpreise zu erhalten? Sollten Sie nicht den Mut der beiden Insiderinnen aufbringen und Claudia Roth auffordern, als Vorsitzende des Aufsichtsrates des Hauses der Kulturen der Welt gegen diese steuerfinanzierte literaturfeindliche Ideologisierung vorzugehen? Andernfalls kann man auch gleich Bonobos als Juroren einsetzen. Bonobos hätten sogar Empathie für andere Tierarten und sie würden Konflikte oft mit Sex lösen, berichtet Kurt Riechelmann in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Zu benachbarten Bonobos könnten sie zwar sehr unfreundlich werden, aber es komme darauf an, wie alles ende, so Riechelmann. Die Frauen laufen zur anderen Seite über, um sich dort mit den Männern und anderen Frauen zu paaren. Und weil es schwer ist, sich zu paaren und gleichzeitig Krieg zu führen, verwandelt sich das Geschehen eher in eine Art Picknick.